Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Grad, Mann ey. Was ist das für eins Wetter die kommenden Tage? Und Anke, wir freuen uns nicht über den Sommer, sondern auch über beste Wasserquali hier bei uns in Deutschland.
Den deutschen Badegewässern, denen geht's ziemlich gut. Rund 98% aller Badegewässer, die wir in Deutschland haben, die sind sehr gut oder sogar ausgezeichnet.
Okay, du hast dich heute mit Badegewässern und mit Schwimmbädern beschäftigt und mit dem Duft nach Chlor auf der Haut. Möchtest du uns da schon ein kleines Geheimnis verraten?
Ja, es liegt am Harnstoff, dass das Chlor riecht. Ja?
Unfassbar.
Per Harnstoff da, ja.
Das wussten wir auch alle irgendwie nicht. Erklärst du gleich. Hier bei uns hast du eigentlich schon mal per Sofortüberweisung bezahlt. Das ist nämlich ein Thema erstmal jetzt bei uns.
Habe ich mal, bevor ich ein PayPal-Konto hatte.
Ja, ich habe dann immer gelesen, dass die da irgendwie alles von mir haben, meine ganzen Kontodaten und auch wissen, wie hoch mein Kontostand ist und so. Habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Und dann bin ich immer abgebogen vorher, habe woanders bestellt. Okay, wir hatten eine große Diskussion diese Woche auch bei uns bei Facebook über diese Sofortüberweisung, die hier und da einen schlechten Ruf hat. Wobei einige sagen, so viel schlechter ist sie gar nicht als die Alternativen. Wir werden das gleich mal offenlegen hier in der Redaktionskonferenz am Freitagabend mit Anke van der Weyer.
Hallo.
Und Ralf Günther. Hallo. Da war so noch die Arschbombe. Sehr schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier von uns online Dinge bestellen und bezahlen. Per Kreditkarte, über PayPal, per SEPA-Lastschrift oder sonst irgendwie. Reisen buchen, Schuhe bestellen oder einfach nur eine App kaufen, muss man auch bezahlen. Jetzt gab es hier bei uns vor 2 Tagen online eine große Diskussion rund um die Sofortüberweisung. Bei der Option werden ordentlich Daten nämlich mit übermittelt, zum Beispiel euer Kontostand. Wir haben da einige Reaktionen drauf bekommen. Manche sagen, ja, stimmt nicht alles so, dass Sofortüberweisung so viel schlechter ist als die ganzen anderen Alternativen. Wirtschaftsjournalistin Sandra Pfister, was ist da dran?
Eher umstritten war der Dienst von Anfang an schon deswegen, dass er schlechter sei. Also vor 7 Jahren zum Beispiel gab es eine große Diskussion, weil die deutschen Banken damals gesagt haben, also Sofortüberweisung, da muss man seine PINs und seine TANs eingeben. Also da werden vertrauliche Daten von uns, von den Banken, unerlaubt an Dritte weitergegeben. Das ist zu viel Info, die da abgefragt wird. Und genau in diese Kerbe, dadurch kam die Diskussion noch auf, hauen die Banken jetzt wieder. Aber da muss man aufpassen, den Banken geht es nicht in erster Linie darum, ihre Kunden zu schützen. Die Banken sehen, dass da jemand die Sofortüberweisung viel darüber erfährt, wie so ein Kunde einkauft und was der mag. Und das gibt solchen Überweisungsdiensten Macht, denn dann kann Sofortüberweisung den Kunden irgendwann weitere Dienste anbieten, die sie brauchen, zum Beispiel Verbraucherkredite. Mhm. PayPal zum Beispiel macht das heute auch schon und das wäre dann eine echte Konkurrenz für die Banken.
Okay, die Banken schießen aus Eigeninteresse sozusagen auf Sofortüberweisung, aber Fakt ist doch, da muss man einem fremden Dienstleister seine Kontodaten offenlegen.
Ja, stimmt. Und das ist tatsächlich nicht ohne Risiko, denn man kriegt uns oder man sagt uns das ja gebetsmühlenartig, wir sollen niemals unsere persönlichen Kontodaten und PINs und TANs weitergeben an Dritte. Und deshalb sagen Verbraucherschützer in der Tat, bei Sofortüberweisung müsst ihr unbedingt gucken, dass ihr eine verschlüsselte Verbindung habt, also HTTPS davor. Unsicher ist aber bei Sofortüberweisung auch die Haftung. Also zum einen die Haftung für die Daten. Wenn wir Daten an jemand anderes weitergeben, dann haftet der vielleicht nicht beim Missbrauch der Daten. Und es gibt noch ein anderes Haftungsrisiko, wenn der Händler nicht liefert oder nicht das Richtige liefert oder wenn er rumzickt bei der Rückgabe, dann lässt sich das Geld bei Sofortüberweisung nicht einfach zurückbuchen, oft zumindest nicht. Die haften nicht automatisch dafür, sondern nur bei einigen der Shops, für die sie die Zahlungen abwickeln. Und im Grunde genommen shoppen wir also da auf Vorkasse und wenn die Ware nicht kommt oder beschädigt kommt, dann ist das Geld erstmal futsch.
Ist denn sowas schon mal vorgekommen?
Nee, das ist der positive Teil. Damit nimmt man diesem ganzen Szenario ein bisschen von seiner Wucht. Es gab bislang keine Missbrauchsfälle, für die Sofortüberweisung irgendwie mitverantwortlich gemacht werden konnte. Und der TÜV Saarland, der prüft das Datenschutzsystem und auch das Zahlungssystem regelmäßig.
Ist PayPal denn deutlich sicherer? Also Dominik Stiel hat bei uns bei Facebook zum Beispiel kommentiert, dass PayPal doch auch sensible Userdaten nutzt. Namen, Adresse, Geburtsdatum, auch Cookies übermittelt, über die dann Werbung auf jeden von uns zugeschnitten werden kann. Also sind die denn so, ja, haben die denn so eine reine Weste?
Ja, reine Weste haben sie nicht. Aber wenn man wirklich bei den Kontodaten bleibt, dann sind sie erstmal einen Tick sicherer. Die werden nämlich nicht an Dritte weitergegeben, wie bei Sofortüberweisung, also auch nicht an Händler. Und das hat so ähnlich dann direkt auch bei der Diskussion auf Facebook bei uns Reinecke Vulpius gesagt. Man muss da ein eigenes Konto eröffnen bei PayPal. Man muss sich einmalig registrieren, man muss die Kontodaten einmalig hinterlegen und dann wird sichergestellt, dass der Kunde auch wirklich erlaubt hat, dass mit dieser Karte bestellt wird. Da musste meistens noch diese dreistellige Prüfziffer von der Kreditkartenrückseite eingeben oder ein Passwort. Also das ist schon ein zusätzlicher Schutz und PayPal schützt die Käufer auch besser. Wenn die Ware beschädigt ankommt, dann lässt sich Geld über PayPal sofort zurückbuchen von allen Shops und nicht nur von manchen, wie bei Sofortüberweisung. Und es ist insofern, es wirkt sicherer, es ist auch bei PayPal noch nichts Größeres passiert. Aber Verbraucherschützer sagen, PayPal-Kunden werden ständig per Phishing attackiert. Die kriegen also diese Spam-Mails, die so gut gemacht sind, dass man denkt, die kommen von PayPal selbst.
Ja, das stimmt.
Und
ja.
PayPal sammelt, ja genau. Und das ist der andere Punkt, über den du anfangs gesprochen hast. PayPal sammelt, wie viele andere Bezahldienste auch, die sammeln Daten über uns und angeblich noch hungriger als die anderen. Das ist das, was der Dominik eben auf Facebook meinte. Also die sammeln, was wir einkaufen, wo wir einkaufen und fast alle Bezahldienste nehmen sich das Recht heraus, in ihren Geschäftsbedingungen im Kleingedruckten die Datenprofile auch zu erstellen und sogar weiterzugeben.
Wenn wir online am Ende bezahlen, dann gibt es mittlerweile extrem viele Alternativen. Sonstige Alternativen außer PayPal, was fällt dir noch ein?
Oh, ganz altmodisch, das empfehlen alle Verbraucherschützer, auf Rechnung kaufen. Also erst wird geliefert und dann wird bezahlt, aber das bieten viele gar nicht mehr an, viele Online-Händler bieten das nicht mehr an. Ähnlich wäre es bei Lastschrift, ist ähnlich sicher und man kann das Geld auch innerhalb von 8 Wochen zurückfordern. Verbraucherschützer sagen interessanterweise auch, sie haben im Prinzip nichts gegen Kreditkarten beim Online-Bezahlen, wenn die Internetverbindung gesichert ist, was man ja auch bei Sofortüberweisungen unbedingt überprüfen muss. Dann gibt's relativ neu noch PayDirect. Das ist ein Zahlungsverfahren, hinter dem viele etablierte Banken stehen. Deswegen ist es auch so sicher. Man braucht ein Girokonto bei einer der beteiligten Banken. Es ist ziemlich sicher. Es ist allerdings, das ist der große Haken, nicht besonders verbreitet. Also viele Shops haben das nicht. Und es gibt noch was ganz anderes für die besonders engagierten: barzahlen.de. Das ist für alle, die zwar online bestellen wollen, aber die auf keinen Fall irgendwelche Daten im Netz hinterlassen wollen. Die bekommen bei Bestellung so einen Code zugeschickt und dann gehen sie zu DM oder Real oder man kann auch zur Telekom gehen. Da kann man diesen Code einscannen lassen. Und dann bezahlt man damit und der Online-Händler schickt die Ware los. Das ist sehr sicher, aber man muss natürlich auch echt Zeit übrig haben. Und man muss Lust drauf haben.
Wirtschaftsjournalistin Sandra Pfister über das Bezahlen im Netz. Unter anderem per Sofortüberweisung in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ein Bus ist auf dem Weg zu einem Kloster und wird von mehreren Angreifern mit automatischen Waffen beschossen. Der Grund: in diesem Bus saßen Christen. Diese Szene hat sich heute in Ägypten ereignet, etwa 250 Kilometer südlich von Kairo. Es ist leider nicht der erste Anschlag auf koptische Christen in Ägypten. Erst kurz vor Ostern sind bei 2 Anschlägen auf koptische Kirchen insgesamt 45 Menschen ums Leben gekommen. Und auch heute gab es leider wieder Tote. 28 heißt es zur Zeit. Carsten Kühntop in Kairo. Was genau ist da heute passiert?
Ja, diese Täter, die kamen aus der Wüste. Wir wissen nicht, woher genau, aber sie kamen aus der Wüste. Dieses Gebiet, in dem das passiert ist, da ist dann nicht mehr sehr viel. Eine Straße, die nur noch zu einem Kloster führt. Es gibt die Spekulation, dass diese Leute womöglich aus Libyen gekommen sein könnten. Dann hätten sie mehrere hundert Kilometer zurückgelegt. Ist nicht auszuschließen. Das waren schwer bewaffnete Leute in Geländewagen, vermummt in Polizeiuniform oder Soldaten, Armeeuniform. Die haben diesen Bus umringt und haben dann das Feuer eröffnet, haben auch noch versucht, den Bus wohl in Brand zu setzen. Also die Menschen, die da in dem Bus waren, die wurden regelrecht abgeschlachtet. Anders kann man das, glaube ich, nicht nennen.
Wenn es so eine Straße ist, eine einsame Straße, die zu einem Kloster führt, dann kann man davon ausgehen, dass da Christen wahrscheinlich an Bord eines Busses sind. Weiß man schon, wer hinter diesem Anschlag stecken könnte?
Nein, das weiß man nicht. Bisher hat noch niemand das für sich reklamiert. Meiner Meinung nach ist das aber ganz klar die Handschrift des IS. Und Anfang des Monats, da hat der Anführer des ägyptischen Ablegers des IS deutlich gesagt, dass seine Gruppe fortan in den kommenden Wochen, in der kommenden Zeit, die Angriffe auf Christen forcieren wird. Und er hat Muslime dazu aufgerufen, Ansammlungen von Christen zu vermeiden, genauso wie westliche Botschaften. Und er hat gesagt, die Kirchen anzugreifen, das ist Teil unseres Kriegs gegen die Ungläubigen. Das war jetzt nun nicht eine Kirche, es war ein Bus, aber es war letztlich, glaube ich, dann schon ein Attentat mit Ansage.
Wie reagiert die ägyptische Regierung auf den Anschlag jetzt?
Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat den Nationalen Sicherheitsrat zusammengerufen, hat sich bisher noch nicht erklärt in irgendeiner Form. Der Großmufti von Ägypten hat dieses Attentat auf das Schärfste verurteilt. Der Scheich, der Azhar vorsteht, das ist diese alte, ehrwürdige Lehrinstitution des sunnitischen Islam, der hat an alle Ägypter appelliert, angesichts des Terrorismus jetzt zusammenzukommen und zusammenzustehen. Mein Eindruck ist, dass die Regierung letztlich einigermaßen ratlos ist. Wir haben nun seit den beiden Anschlägen an Palmsonntag das Ausnahmerecht. Aber es hat offensichtlich ja nicht viel geholfen. Man fragt sich, warum dieser Bus keinen Polizeischutz hatte. Man fragt sich, woher die Terroristen wussten, dass der Bus unterwegs sein würde. Ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Stunden, spätestens Tagen, der Innenminister entlassen wird, damit Sisi zeigen kann, dass er was tut.
Wie reagieren denn die Menschen momentan und vor allem auch die Christen? Davon gibt es ja nicht viele in Ägypten, aber ich kann mir vorstellen, dass die sehr ungerne in solche Busse steigen oder Ansammlungen von Christen auch vermeiden, oder nicht?
Also die Christen hier in Ägypten, die fühlen sich absolut im Stich gelassen mittlerweile, jetzt wo ja ganz klar ist, dass das eine Attentatsserie ist seit Dezember mittlerweile. Sie fühlen sich gejagt. Sie fragen sich, warum der Staat nicht mehr getan hat, um sie zu schützen. Dazu kommt, dass sie ohnehin ja in vielen Bereichen in Ägypten benachteiligt werden und letztlich nur Bürger zweiter Klasse sind. Also wenn es zum Beispiel um den Bau von Kirchen geht, da gibt es jetzt mittlerweile ein neues Gesetz. Dieses Gesetz erlaubt es Provinzgouverneuren, den Neubau einer Kirche zu verhindern. Etwa, wenn sie befürchten müssen, dass der Bau zu Protesten von Muslimen führt. Und da sagen die Christen, Moment mal, so kann es ja wohl nicht sein. Wir sind hier eben offensichtlich nur Bürger zweiter Klasse.
Carsten Kühntop, Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Kairo, über einen weiteren Anschlag auf koptische Christen, bei dem 28 Menschen ums Leben gekommen sind. Ungefähr nochmal so viele wurden bei diesem Anschlag verletzt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mit einem Platsch geht's ins Wochenende. Ein Sommertag ist laut meteorologisch-klimatologischer Definition ein Tag mit über 25 Grad. Haben wir schon seit Tagen in vielen Teilen Deutschlands. Tage mit über 30 Grad heißen heiße Tage laut Definition. Okay, die haben wir ab dem Wochenende auch. Bestes Wetter also, um sich wie die Sardinen ins Freibad zu knallen oder ihr fahrt an die Badeseen. Wie gut die Wasserqualität in den deutschen Badegewässern ist, wird dauernd untersucht. Anke van der Weyer aus unserem Team, du hast dir die aktuellen Zahlen angeguckt. Wie steht es um die Wasserqualität bei uns?
Richtig gut. Also laut Umweltbundesamt erfüllen rund 98% aller Badegewässer die EG-Badegewässer-Richtlinie, die gibt es auch. Über 90% aller Badegewässer hatten sogar die Note ausgezeichnet. Nur 5 Badegewässer in Deutschland, die haben die Note mangelhaft bekommen. Das sind jeweils 2 Stellen in Niedersachsen und Baden-Württemberg und eine in Mecklenburg-Vorpommern. Badegewässer sind offizielle Badestellen, die so alle 2 bis 4 Wochen auf Verunreinigungen untersucht werden. Eine Karte mit allen Gewässern in Deutschland, die kann man sich auf der Website vom Umweltbundesamt angucken. Das haben wir auch nochmal verlinkt auf deutschlandfunknova.de.
Wie wird denn die Wasserqualität da eigentlich bestimmt?
Für uns sind da vor allen Dingen 2 Darmbakterien entscheidend, die untersucht werden. Ein Kolibakterium und Enterokokken. Die sind beide Indikatoren für eine fäkale Verschmutzung. Und wenn die Bakterien nicht drin sind, dann ist erstmal alles gut für uns. Wie gewährleistet wird, dass unsere Gewässerqualität seit Jahren schon wirklich sehr hoch ist, das hat mir Laura Schön erklärt. Die ist Sprecherin vom Umweltbundesamt.
Man versucht natürlich im Vorfeld schon zu verhindern, dass eben diese Bakterien überhaupt ins Wasser gelangen können. Dazu gehört zum Beispiel eine gute und gründliche Abwasserreinigung in den Kläranlagen und dass keine ungeklärten Abwässer hinausgelangen können. Im Bereich der Landwirtschaft schaut man zum Beispiel, wenn in der Nähe des Badegewässers Felder liegen, dass dann so Randstreifen nicht mitgedüngt werden.
Dann gibt es aber noch ein weiteres Phänomen, das sich sehr kurzfristig auch schon mal innerhalb von wenigen Stunden bilden kann. Das ist die sogenannte Algenblüte.
Okay, was ist das?
Die tritt dann auf, wenn zu viele Cyanobakterien im Wasser drin sind. Dann färbt sich das Wasser grünlich-blau. Also das sind im Prinzip keine Algen, aber es sind halt so Bakterien. In geringer Konzentration sind die nicht gefährlich, können aber bei länger stehenden Gewässern zum Beispiel Hautreizungen oder auch mal zu Übelkeit und Erbrechen führen. Und Blaualgen, die erkennt man aber meistens auch ziemlich gut selber.
Ich erkenne die zuerst mal daran, dass das Wasser blau-grün gefärbt ist. Das ist schon auffällig. Und wenn ich dann bis zu den Knien ins Wasser gehe und meine Füße nicht mehr sehe in diesem blau-grün verfärbten Wasser, dann sind vermutlich zu viele Cyanobakterien, also Blaualgen im Wasser. Und dann sollte ich mir besser einen anderen See suchen zum Baden.
Ne, klingt natürlich erstmal super. Die Wasserqualität der deutschen Gewässer ist gut. Es gibt aber noch ein ganz, ganz großes Aber. Dass wir super irgendwo baden können, das heißt nämlich nicht, dass auch das Ökosystem intakt ist.
Okay, wie sehen da die Zahlen aus?
Was die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere und die Ökosysteme angeht, da sind nur rund ein Viertel der Seen in Deutschland in einem guten oder sehr guten Zustand. Bei Flüssen und Bächen, da sind es nur noch 7% und bei den Küsten, da sieht es noch schlechter aus. Das liegt auch daran, was wir Menschen alles so in die Gewässer reinpumpen.
Stickstoff oder zum Beispiel auch Phosphor. Das kommt von allem durch den Dünger auf die Felder und führt zu so einem Nährstoffüberschuss, dass bestimmte Algenarten zum Beispiel bevorteilt sind, die sehr stickstoffliebend sind. Und das wiederum kann andere Arten verdrängen. Das hat jetzt null Einfluss irgendwie auf die Gesundheit der Menschen, führt aber eben zu einer Veränderung des Ökosystems und dass bestimmte Arten verdrängt werden.
Wem das jetzt die Laune auf Badesee verdorben hat, der geht einfach ins Freibad. Allerdings sollte man da auch ein paar gute alte Baderegeln beachten.
Nicht vom Beckenrand springen zum Beispiel und andere.
Und vor dem Schwimmen duschen, ne? Es stinkt ja im Schwimmbad manchmal so mehr oder weniger nach Chlor.
Ja.
Und dieses Chlor, das in den Schwimmbädern zur Desinfektion genutzt wird, das riecht an sich eigentlich überhaupt gar nicht. Das riecht erst dann, wenn es mit Harnstoff in Berührung kommt. Das muss man jetzt überhaupt nicht direkt fies schreien, denn der Harnstoff, der kommt auch, aber nicht nur durchs Pinkeln ins Schwimmbadwasser. Harnstoff ist auch einfach ein Bestandteil von unserer Haut. Ja? Wer vor dem Schwimmen schon duscht, der spült einiges von diesem Harnstoff runter. Deswegen riecht es dann weniger nach Chlor und deswegen ist Duschen vor dem Schwimmen mindestens genauso wichtig wie danach. Ja, dass man nicht ins Wasser reinpinkeln sollte, erklärt sich hoffentlich von selbst. Die Kombination Chlor-Harn, die ist für die meisten Menschen auch überhaupt nicht schädlich, sondern höchstens so ein bisschen eklig. Und ja, wer kein Chlor mag, der geht einfach ins Naturfreibad ohne Chlor oder eben doch zum See.
Die Gewässerqualität in Deutschland ist top. 98% aller Badegewässer erfüllen die EG-Badegewässerrichtlinie. Nur 5 Gewässer haben die Note mangelhaft bekommen. Gute Gewässerqualität heißt aber nicht immer gutes Ökosystem. Da sieht es deutlich schlechter aus. Die Infos gab es von Anke van der Weyer.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das wird einer der herausforderndsten G7-Gipfel seit Jahren. Das hat EU-Ratspräsident Donald Tusk vor dem Treffen der 7 wichtigsten Industrienationen gesagt. Und wenn die G7 sich nicht einigen, dann könne die Lage der Welt wirklich außer Kontrolle geraten. Zitat Tusk. Ob es am Ende wirklich so dramatisch und schlimm wurde, darüber reden wir jetzt mit Rolf Bühlmann, unserem Korrespondenten in Taormina, dort wo sich die G7 heute getroffen haben und bis morgen weitertreffen. Das ist in Italien. Rolf, wird die Welt außer Kontrolle geraten nach diesem G7-Gipfel?
Wissen wir noch nicht. Der Gipfel geht ja noch weiter. Aber ich glaube, richtig außer Kontrolle wird nichts geraten. Aber man sollte es trotzdem nicht unterschätzen, was für Probleme dieser Gipfel hier mit sich bringen könnte. Die G7 sind in einigen ganz zentralen Themen, wie Klimaschutz zum Beispiel oder Handelsabkommen, sind die wirklich diametral entgegengesetzter Meinung. Vor allen Dingen die USA nehmen da eine ganz eigenartige Position ein. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenngleich es vielleicht nicht die Welt aus den Angeln heben würde.
Was sind so die ersten Entscheidungen des Tages?
Es gab eine Einigung zum Thema Terrorismus. Da ging es darum, dass man sich verstärkt der Terrorbekämpfung widmen will. Das war natürlich unter dem Eindruck des Terroranschlags von Manchester. Entsprechend haben dieses Papier, auf das man sich geeinigt hat, der G7-Vorsitzende Gentiloni aus Italien und die britische Premierministerin May vorgestellt. Das war so ein erster Hoffnungsschimmer, dass man doch noch was beschließen kann bei diesem G7-Gipfel. Ansonsten, eigentlich egal wo man hinschaut, sieht man nur Konflikt und Widersprüche.
Die anderen Staats- und Regierungschefs wollten Trump ein Bekenntnis zum Klimaschutz und zum Handel abringen. War das schon Thema? Haben sie es vielleicht sogar geschafft?
Wir wissen es nicht genau, ob sie es geschafft haben, weil das alles hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das ist ja das Schöne an diesem G7-Format, dass die wirklich dann in enger Runde um einen runden Tisch zusammensitzen und untereinander beraten. So gerne wir Berichterstatter da dabei wären, wir kommen nicht mit rein. Es deutet sich aber nicht an, dass es dort einen Kompromiss geben könnte. Und das belastet diese Stimmung auf dem Gipfel hier auch. Das wird sicherlich noch lange weiter verhandelt werden, aber im Moment sieht die Position wirklich komplett entgegengesetzt. Trump meint, zu viel Klimaschutz schadet der amerikanischen Wirtschaft und vernichtet Jobs. Alle anderen sagen, Klimaschutz ist eine strategische Investition, die sich natürlich auszahlen wird auf längere Sicht. Und wie gesagt, wir können nicht erkennen, wie es dort im Moment einen Kompromiss geben könnte.
Was wir immer sehen, sind irgendwelche GIFs oder Fotos von Trump in Social Media, die geteilt werden, wie er immer wieder guckt oder wie Macron jetzt gerade auf Trump losläuft und dann doch Merkel zuerst die Hand gibt. Wie sehr hat US-Präsident Trump diesen G7-Gipfel bisher dominiert?
Er hat ihn schon sehr geprägt, weil er eben derjenige ist, der aus der Reihe tanzt, um es mal etwas vereinfacht zu sagen. Er ist derjenige, der den ganzen Konflikt in diesen G7-Gipfel hineingetragen hat. Und er kommt ja auch gerade aus Brüssel, wo er gestern der versammelten NATO-Mannschaft die Leviten gelesen hat und sich nochmal bitter beklagt hat über das deutsche Handels, über den deutschen Handelsüberschuss im Verhältnis zu den USA. Also es ist ja nicht so, dass er in den letzten Tagen Konflikten aus dem Weg gegangen wäre. Also schauen jetzt alle schon tatsächlich ganz genau, wie verhält er sich hier und wie verhalten sich die anderen auch ihm gegenüber.
Wie ist die Stimmung in diesem Gipfelörtchen in Sizilien? Auf Sizilien.
Im Moment angespannt. Für morgen ist eine große Demonstration angekündigt. Nach Ende des Gipfels wollen mehrere tausend Menschen durch einen kleinen Ort ganz in der Nähe von Taormina ziehen. Taormina selber ist abgeschlossen und abgesperrt, wie das immer so ist bei diesen großen Gipfeltreffen. Da wird niemand hinkommen. Die Frage ist, ob es morgen ruhig bleibt. Wir wissen aber auch, dass über 7000 Polizisten und Soldaten hier im Einsatz sind. Ich persönlich würde mal hoffen, dass es morgen einen friedlichen Demonstrationszug gibt.
Rolf Bühlmann vom G7-Treffen in Italien.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist Freitagabend, es ist Wochenende. Schluss mit Junggesellenabschieden, sagt Martin Stein jetzt in Deutschlandfunk Nova. Er ist Betreiber der Wunderbar in Regensburg. Warum Schluss damit, Martin?
In den letzten Jahren ist sich immer mehr ausgeartet und zu einer Olympiade der Peinlichkeiten und der Zerstörungswut geworden. Es belästigt unsere Gäste, es kostet uns Geld, wir wollen immer.
Okay, also sich so in Tütüs betrinken, mit Bauchladen von Kneipe zu Kneipe ziehen, Junggesellen und auch Junggesellinnenabschiede. Das sind die Momente, in denen ich ehrlich gesagt immer die Straßenseite wechsle, weil ich nicht angesprochen werden will. Und auch ihr Kneipiers seid eben genervt. In Regensburg wollt ihr das überhaupt nicht mehr. 15 Wirte haben sich da zusammengeschlossen, gehen gegen diese Gruppen vor. Und Martin, du bist der Initiator der Aktion. Erzähl mal, was waren denn so die krassesten Geschichten, die du mit Junggesellenabschieden erlebt hast?
Also das sind sämtliche Formen der Zerstörungswut. Es wird geklaut, abgeschraubt, rausgetragen, Mobiliar, Gegenstände, Bilder bis zu den ekligsten Dingen, die man in einer Toilette anstellen kann. Überfluten, neben die Schüssel defekieren. Ein Riesenspaß. Also die ganze Kneipe wird letztlich von so einem Junggesellenabschied kontaminiert und für andere Gäste unbewohnbar gemacht.
Ja, da lohnen sich auch die paar Euro nicht, die ihr mit den Jungs und Mädels einnimmt, oder?
Ganz im Gegenteil, die haben dann oft nur ihre eigenen Getränke dabei, schmuggeln rein, machen dann 5 Euro Umsatz, saufen ihr eigenes Zeug und machen für 50 Euro was kaputt.
Ihr habt so einen Aufkleber jetzt an den Türen, habt ihr die schon oder sind die geplant?
Ja, klar, die sind weit und breit verteilt und kleben auch fleißig.
Kannst du kurz beschreiben, was da drauf zu sehen ist?
Also das Symbol ist der kniende König, der die Horde der Betrunkenen anführt. Stilistisch natürlich jetzt nicht, lässt weitere Interpretationen offen, aber das ist ja ein Ort.
Und ganz wichtig, es ist durchgestrichen. Der König mit seiner Horde ist durchgestrichen, die wollen wir hier nicht.
Wir wollen ihn nicht mehr, genau.
Wie reagieren die Leute auf diesen Aufkleber?
Positiv. Wir haben hier Zustimmungsraten, über die hätte sich die SED damals in der DDR noch gefreut. Also das ist eine Begeisterung, die unsere Kundschaft da an den Tag legt, die uns selber überrascht. Aber es scheint offensichtlich so zu sein, dass sie außer den Junggesellenabschieden niemand über Junggesellenabschiede freut. Es ist ja so, dass das nicht unerhebliche Belästigung, also nicht nur durch die Lautstärke, sondern da werden Mädels durchaus extrem übel angegraben, angemacht und auch angetatscht. und die freuen sich, dass sie dann bei uns in Ruhe ihren Abend genießen können. Hm.
Ich kenne das aus Köln, ich kenne das aus Hamburg. Das sind auch so Hochburgen für Junggesellinnen und Lin-Abschiede. Ist Regensburg auch so eine Hochburg?
Ja, das ist eben durchaus der Grund, warum wir uns da zusammengeschlossen haben, um die Attraktivität nach außen ein bisschen zu mindern. Da fahren zum Teil Busse aus 100 Kilometern Entfernung an. Die Leute torkeln schon besoffen aus den Bussen raus, wüten dann durch die Stadt. Hm. Aus welchem Grund auch immer, aber das spricht sich irgendwann rum und verselbstständigt sich. Und insofern wollen wir auch das Signal nach außen setzen, dass zumindest nicht alle Regensburger sich darüber freuen.
Und es gilt dieses Verbot sowohl für die Junggesellen als auch für die Junggesellinnen bei euch?
Ja, das ist natürlich eine Gleichberechtigungsfrage. Außerdem bemühen sich die Mädels in den letzten Jahren nach Kräften zu den Jungs aufzuschließen, was den Belästigungsfaktor angeht.
Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hast du mal an einem Junggesellenabschied teilgenommen?
Ich habe erst noch gar nicht so lange her, dass ich geheiratet habe. Und ich habe meinem Trauzeugen aufgetragen, mir keinen Junggesellenabschied auszurichten. Und das hat er perfekt umgesetzt.
Noch nie dabei gewesen?
Nein, finde ich furchtbar.
Ich finde es auch furchtbar. Ich musste letztens mal einen organisieren und wir waren dann einfach in einem Spa und danach eine Pizza essen. Und nicht gesoffen, also keiner von uns, weil irgendwie wir hatten auch gar keine Zeit dafür. Wir waren einfach in einem Schwimmbad. Ja, es war super.
Geht ja auch. Dann hättet ihr dann auch in die Wunderbar kommen können. Gar kein Problem.
Okay, dankeschön. Okay. Dann viel Erfolg mit eurer Aktion und
ja, dankeschön.
Alles Gute, schönes Wochenende.
Gleichfalls, danke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe kurz überlegt und ich glaube, Flash Forward war mal eine Serie, bei der ich sehr traurig war, dass sie nach einer Staffel dann abgesetzt wurde. Wenn Serien so nach einer Staffel enden, dann ist das normalerweise ein sicheres Zeichen dafür, das Ding war irgendwie ein Flop. Jetzt trifft es eine Netflix-Serie, die eigentlich gar kein Flop war. Und zwar nicht irgendeine Netflix-Serie, sondern die teuerste Serie, die Netflix je in Auftrag gegeben hat. Und zwar The Get Down. So eine Musical-Serie. Geht um Hip-Hop. Erzählt die Entwicklung der Hip-Hop-Kultur in den 70ern in New York. I came from the city, yeah. Got my name from the city, where the most dangerous city. Die Serie hat eigentlich viele, viele Fans. Anke, warum soll damit bald Schluss sein?
Wahrscheinlich, weil Regisseur Baz Luhrmann nicht mehr möchte. Und zwar nicht aus Bocklosigkeit, sondern weil er keine Zeit mehr hat. Er hat sich gestern mit einem längeren Statement auf Facebook gemeldet und würdigt Sony und Netflix als großartige Partner. Er schreibt aber auch, dass die Arbeit an The Get Down ihm keine Zeit mehr gelassen hat, an Kinofilmen zu arbeiten. Unter anderem hat er für die Arbeit an der Serie ein anderes Filmprojekt um 2 Jahre nach hinten verschoben. Und Baz Luhrmann, der hat unter anderem bei Der große Gatsby, The Great Gatsby, Regie geführt. Und mit The Get Down war er an einer der teuersten Netflix-Produktionen ever beteiligt. Die erste Staffel, die soll zwischen 120 und 190 Millionen Dollar gekostet haben. Und in dem Posting, da schreibt er, er würde sich am liebsten 2 teilen, damit er weiter an The Get Down und an Filmen arbeiten kann. Also so richtig leicht ist die Entscheidung. Ist ihm die Entscheidung gegen The Get Down scheinbar nicht gefallen. In der Serie, da geht es darum, wie Hip-Hop in den 60ern in New York aufkam und im Fokus, da steht der Freundeskreis von Ezequiel Figueroa und der und seine Freunde, die versuchen durch Hip-Hop aus der Armut rauszukommen.
Wie sind die Reaktionen auf dieses Posting des Regisseurs?
Es gab viele weinende Emojis. Manche haben sogar geschrieben, dass sie dann jetzt mal einfach ihr Netflix-Abo kündigen werden. Aber so ein bisschen Hoffnung macht Baz Luhrmann der traurigen Meute trotzdem. Am Ende schreibt er nämlich, dass The Get Down irgendwie schon ein Eigenleben entwickelt hat und irgendwo irgendwie weitererzählt werden wird. Vielleicht gibt es also irgendwo irgendwie doch noch mal weiter mit The Get Down.
Regisseur Baz Luhrmann will seinen Fokus erstmal wieder auf Kino statt auf Serien legen. Deswegen wird mit The Get Down, teuersten Netflix-Serie ever, nach der ersten Staffel Schluss sein.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es gibt wenige Orte auf der Welt, die so abgelegen sind wie die Atacama-Wüste im Norden von Chile. So richtig viel los ist da nicht, ne, denkt man. Aber die Atacama-Wüste ist einer der wichtigsten Orte für die Weltraumforschung. Da stehen heute schon viele riesige Teleskope. Und jetzt soll noch eins dazukommen, das größer sein soll als alle anderen. Heute ist in Chile nämlich Grundsteinlegung für das ELT, das Extremely Large Telescope. Ivo Maruschik ist unser Reporter in Südamerika. Ivo, das Teleskop wird dann wohl das größte der Welt sein. Was heißt denn groß? Wie groß müssen wir uns das Ding denn vorstellen?
Also ich habe mir sagen lassen, das Wichtigste an so einem Teleskop, das ist der Spiegel. Und dieses Teleskop bekommt einen Spiegel mit sage und schreibe 49 Meter Durchmesser. Jetzt muss ich mich korrigieren, 39 Meter ist der Durchmesser, aber trotzdem ein riesiger Spiegel, der gerade eben gegossen wurde, übrigens in Deutschland, in Mainz. Der muss jetzt irgendwie über die Meere geschippert werden. Und durch diesen ziemlich großen Spiegel, der ist also wesentlich größer als alles, was man bis jetzt bei Teleskopen hat, wird viel mehr Licht eingesammelt sozusagen. Und ja, das ist der Witz dran, dass man eben wesentlich schärfere Bilder bekommt, wenn man mehr Licht einsammelt.
Okay, schärfere Bilder, kann sonst noch was? Besser als andere Teleskope? Ist es eigentlich beweglich oder starr?
Naja, es ist schon beweglich. Also es ist fest installiert auf einer Bergkuppe in der Atacama-Wüste, aber man kann das ganze Ding natürlich schon drehen. Man muss es ja dann auch auf die jeweilige Galaxie, auf das jeweilige Sternbild, auf den jeweiligen Stern ausrichten. Aber der Sinn der Sache ist eben, dass man genauer schauen kann, was da bei diesen Sternen oder Planeten weit weg von uns alles passiert. Also einer der Wissenschaftler hat mir gesagt, der Unterschied zwischen dem, was Teleskope jetzt können und was unser neues, das ILT kann, das ist der gleiche Unterschied wie damals bei Galileo, der statt mit dem Auge dann mit seinem ersten Teleskop geschaut hat. Also wesentlich genauer, wesentlich schärfer, und es geht ja letztendlich darum, wir wissen schon ziemlich viel über Sterne und auch über deren Planeten, aber über die Planeten, da will man einfach noch mehr erfahren. Also man will wissen, wie ist das mit deren Atmosphäre? Könnten da möglicherweise Bedingungen herrschen, dass Leben möglich ist? Und genau diese Fragen soll dieses Teleskop beantworten.
Warum ausgerechnet Chile und dann noch mitten in der Wüste? Warum werden da diese ganzen Teleskope hingebaut?
Ja, ist eigentlich ziemlich lustig, dass man ausgerechnet in der lebensfeindlichsten Umgebung nach Leben im Weltall forscht. Ganz einfach deswegen, die Wüste in Chile, die Atacama-Wüste im Norden von Chile, das ist eine extrem trockene Gegend. Also da sind erstmal keine Wolken. Man hat in 9 von 10 Nächten überhaupt keine Wolken am Sternenhimmel. Und auch ansonsten in Sachen Staubentwicklung und Ähnlichem. Man hat einfach den besten freien Blick zum Himmel und die besten atmosphärischen Bedingungen. Deswegen stehen da so viele Teleskope.
Du hast eben schon gesagt, der Spiegel kommt aus Mainz, Rheinland-Pfalz. Wer forscht denn da alles mit? Sind da auch deutsche Wissenschaftler dran beteiligt an diesem Riesenteleskop?
Ja, und da sind auch deutsche Wissenschaftler dran beteiligt, denn hinter diesem Projekt steht die Europäische Südsternwarte. Das ist ein europäisches Forschungsinstitut. Der Sitz ist in Garching bei München. Ja, und da sind jede Menge europäische Länder damit drin vertreten. Deutschland, Österreich, Belgien, Tschechien, Brasilien und auch die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Also ich gebe zu, Brasilien natürlich nicht als europäisches Land, aber es ist jedenfalls ein Verbund von Forschern aus verschiedenen Ländern.
Und jetzt war heute erstmal die Grundsteinlegung. Das dauert jetzt erstmal, bis dieses Teleskop fertig ist.
Das dauert jetzt erstmal, weil man muss wirklich dieses Ding mitten in die Wüste, mitten ins Nirgendwo stellen. Damit man überhaupt den richtigen Platz hatte, musste da erstmal eine halbe Bergkuppe weggesprengt werden oder zumindest der Gipfel. Und ja, weil das alles so aufwendig ist, weil man da sehr präzise arbeiten muss, aber eben auch einen sehr großen logistischen Aufwand hat, die ganzen Dinge da mitten in die Wüste zu bringen, dauert das. Die ersten Bilder soll das neue Teleskop erst in 7 Jahren liefern.
Ivo Maruschik, Deutschlandfunk Nova Reporter in Südamerika über das ELT, das Extremely Large Telescope in der Atacama-Wüste in Chile.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Sie klauen den Touristen ihre Wertsachen und geben sie nur zurück, wenn sie dafür etwas zu essen bekommen. Was sich nach typischer Touristenabzocke durch Menschen anhört, wird in der Nähe des Uluwatu-Tempels auf Bali in Indonesien von der Affenmafia praktiziert. Genau genommen haben Javaner-Affen die kriminelle Masche entwickelt. Sie stibitzen den Touristen Brillen, Hüte, Kameras oder Bargeld. Dann warten sie, bis Mitarbeiter des Tempels ihnen Futter anbieten. Erst dann lassen sie die Wertsachen fallen und machen sich mit dem Fressen aus dem Staub. Eine Forscherin der Universität Lüttich in Belgien hat unterschiedliche Affengruppen in der Nähe des Tempels beobachtet. Die am längsten in der Nähe des Tempels waren, praktizierten den Raub mit anschließendem Tauschhandel am häufigsten. Am meisten wurden Touristen von männlichen Jungtieren abgezockt. Auch wenn die Forscherin nur eine kleine Stichprobe von Javaner-Affen untersucht hat, steht für sie fest, die Mafia-Masche wird von Affengeneration zu Affengeneration weitergegeben. Die Die Winter werden immer milder. In vielen Skigebieten Europas geht deswegen ohne Kunstschnee nichts mehr. Für Klimaschützer ist das ein Aufreger. Sie finden, dass dafür zu viel Strom und Wasser draufgehen. Eine neue Studie des Forschungszentrums Joanneum Research in Österreich kommt jetzt zu einem ganz anderen Ergebnis. Kunstschnee sei gut fürs Klima. Die Forscher sagen, dass der abkühlende Effekt den Ausstoß klimaschädlicher Gase bei der Schneeproduktion aufwiegt. Darauf sind sie gekommen, nachdem sie eine Energie- und Klimabilanz für alle 111 beschneiten Pisten in Tirol und in der Steiermark aufgestellt haben. Der Kunstschnee hatte einen umso positiveren Effekt, je mehr der Strom für die Schneekanonen aus erneuerbaren Energien kam. Die Studie sagt allerdings nichts über die Auswirkungen von Kunstschnee auf die Ökosysteme. Untersuchungen von Umwelt- und Naturschützern haben zum Beispiel gezeigt, dass er die Schneeschmelze verzögert. Dadurch haben Pflanzen in den Alpen weniger Zeit zu gedeihen. Außerdem sagen Kritiker, dass Kunstschnee den Boden weniger sauer macht. Darunter könnten vor allem Pflanzen in Hochmooren leiden. Mehrere Jahre war die Raumsonde Juno zum Jupiter unterwegs. Jetzt zeigen erste Analysen ihrer Daten, auf dem Gasplaneten ist das Wetter ziemlich ungemütlich. Wie Forscher im Fachmagazin Science berichten, gibt es unerwartet heftige Turbulenzen in Jupiters Atmosphäre. Demnach toben an seinen Polen Wirbelstürme mit einem Durchmesser von bis zu 1400 Kilometern. Die riesigen Wettersysteme des Jupiter scheinen durch größere Mengen Ammoniak zu entstehen, die aus den Tiefen des Gasriesen hervorquellen. Hauptsächlich besteht der Planet aber wohl aus Wasserstoff. Eine Überraschung ist laut den Forschern auch das Magnetfeld des Jupiter. Es ist viel stärker als erwartet und ungefähr 10-mal so stark wie das der Erde. Unklar ist, welche Auswirkungen das auf den umgebenden Weltraum hat. Die NASA-Sonde Juno soll noch weitere Daten und bisher nicht mögliche Einblicke in die Atmosphäre des Jupiter liefern. Sie ist letztes Jahr beim größten Planeten unseres Sonnensystems angekommen.
Deutschlandfunk Nova.
Heute bei den Filmfestspielen in Cannes. Deutscher Regisseur Fatih Akin zeigt seinen neuen Film Aus dem Nichts, heißt er, mit Diane Kruger, also großer deutscher Regisseur und Hollywood-Schauspielerin. Auf den Film wollen wir heute Abend genauer schauen. Für Deutschlandfunk Nova in Cannes ist Marcel Emmel. Marcel, du hast den Film heute Morgen schon gesehen und... Guter Film?
Absolut guter Film, wirklich, weil es ist ein sehr, sehr aktueller Film. Es geht um Themen, die uns im Prinzip irgendwie jeden Tag begegnen. Es geht um einen Bombenanschlag in Hamburg. Es geht um Katja, gespielt von Diane Kruger. Die verliert bei eben diesem Bombenanschlag ihren kurdischen Mann und ihren Sohn. Polizei und Staatsanwaltschaft, die schalten sich natürlich sofort ein. Sie glauben an Drogenbanden und Mafiagruppen, weil Katjas Mann Nuri schon wegen Drogendeals im Knast saß. Ist aber ein Vorurteil, weil sich hinterher herausstellt, es waren Neonazis und da gibt es natürlich dann zum Beispiel Parallelen zum NSU-Prozess. Fatih Akin sagt, es ist kein politischer Film, es ist ein Film aus der Sicht der Opfer und Hinterbliebenen. Ich möchte ein Porträt über diese Katja, also die Hinterbliebene, machen und da liegt ihr Fokus, sein Fokus auf dem Drang nach Gerechtigkeit und nach Rache. Ich finde, es ist wirklich ein wirklich extrem guter Film und hier in Cannes ist man eigentlich ähnlicher Meinung. Wir sind hinterher aus dem Kino gegangen, haben uns mal so ein bisschen umgehört. Viele haben wirklich gesagt, der Film passt extrem gut in diese Zeit, weil er eben so aktuell ist und vor allem die Leistung von Diane Kruger wird fast in den Himmel gelobt.
Wissen wir als Zuschauer denn direkt am Anfang, wer die möglichen Täter sein könnten oder kommen wir dann auch so langsam dahinter, dass eben Neonazis oder der rechtsextreme NSU dahinter stecken können?
Das wird relativ schnell klar. Also ich habe jetzt noch nichts gespoilert, so ist es nicht. Man sieht jetzt im Film tatsächlich schon relativ schnell, wer eine Täterin sein könnte. Und der Film ist im Prinzip unterteilt in drei Teile. Einmal in diesen Anschlag selbst und dann in den Prozess. Und in diesem Mittelteil zwischen Teil 1 und Teil 2 dieses Films, da wird eigentlich schon klar, wer es sein muss. Nur dann ist eben die Frage, wie wird mit den beiden möglichen Tätern umgegangen?
Super prominente Schauspielerin, Diane Kruger spielt die Hauptrolle und auch Ulrich Tukur ist dabei. Top-Besetzung, sollen die Kinobesucher in die Kinos locken?
Also Ulrich Tukur selbst glaube ich jetzt nicht, weil der hat so eine kleine Rolle. Also wer wegen ihm da reingehen möchte, gerne, aber diese 2 Minuten, es ist halt ein bisschen wenig. Aber er macht es wirklich gut. Er spielt den Vater von einem der angeklagten Neonazis. Er verabscheut die Ideologie seines Sohnes und selbst im Abspann steht aber nur als Gast Ulrich Tukur. Wegen Diane Kruger auf jeden Fall reingehen. Es ist ihr erster Film auf Deutsch. Sie hat ewig gewartet, bis das passende Drehbuch da war. Sie hat dafür jetzt sogar eine Hollywood-Rolle abgesagt, hat sie mir vorhin im Interview gesagt. Also es hat sich wirklich gelohnt. Ich finde, das ist die beste Leistung, die sie in ihrer Karriere gezeigt hat. Sie hat durchaus auch Chancen auf die Goldene Palme als beste Schauspielerin, weil sie diese Zerrissenheit, diesen Drang nach Gerechtigkeit und Rache einfach in jeder Szene, in der sie zu sehen ist, so unfassbar gut verkörpert.
Fatih Akin hat vorher gesagt, in seinem Film geht es viel um Gerechtigkeit. Was meint er damit?
Ja, das kann man im Prinzip so von zwei Seiten deuten. Einmal sagt er, habe ich ja gerade schon gesagt, ne, er möchte eben die Gerechtigkeit haben, weil auch die Opfer und Hinterbliebenen mal im Fokus stehen sollen. Er möchte eben dieses Porträt haben anstatt einen politischen Film. Aber es geht natürlich auch viel mehr um die Gerechtigkeit, die diese Katja sucht. Ihre Familie wurde quasi ausgelöscht und im Prozess kommt es jetzt eben zu dieser Gerechtigkeitsfrage. Auch da, ohne zu viel zu verraten, es sind sehr schwierige Verhandlungen und da die große Frage, was hält der Staat bzw. die Justiz jetzt für gerecht und was hält man menschlich, emotional vielleicht für gerecht?
Du hast die Chancen eben schon angesprochen. Vor 10 Jahren, da hat Akins Film Auf der anderen Seite mit um die Goldene Palme in Cannes gekämpft. Den Hauptpreis hat er damals nicht bekommen. Diesmal generell so die Chancen?
Also es ist generell so, dass der Wettbewerb dieses Jahr relativ durchschnittlich ist. Es gibt kaum Favoriten bis heute und selbst wenn es Favoriten gibt, wie zum Beispiel das französische AIDS-Drama oder der russische Film Loveless, da können wir ab heute definitiv Fatih Akin dazuzählen. Sage nicht nur ich, das sagen eben auch hier viele Kritiker. Wenn man sich das so anguckt, was geschrieben wird durch die Bank, ist man hier sehr, sehr angetan bis begeistert. Es wird auch schon von der Goldenen Palme gesprochen, aber ich möchte auch nochmal an das letzte Jahr erinnern, als wir samstags auch da saßen und haben gesagt, jawohl, morgen geht es los, da holt Toni Erdmann die Goldene Palme und am Sonntag war es dann auch wieder nichts. Also die Chance ist natürlich immer noch da, man weiß einfach nicht, wie die Jury hier entscheidet, selbst wenn Fatih Akin auch schon in der Jury gesessen hat, er hat gesagt, es ist immer wieder neu zusammengesetzt, ich kann hier nicht wissen, was ich für die Jury machen muss, damit ich die Palme kriege, aber ich glaube, wie gesagt, Diane Kruger als beste Schauspielerin ganz, ganz weit vorne.
Marcel Emmel, unser Deutschlandfunk Nova-Reporter von den Filmfestspielen in Cannes. Der Film von Fatih Akin, Aus dem Nichts, kommt übrigens am 23. November. Das dauert immer so lang, ne? In unsere Kinos.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So schlimm der Anschlag in Manchester Anfang der Woche auch war, immer wieder ist es in diesem Zusammenhang da auch zu rührenden Szenen gekommen, bei denen Menschen zusammengestanden haben und füreinander da gewesen sind. Gestern zum Beispiel wurde nach einer Schweigeminute Don't Look Back in Anger gesungen. Eine der berühmtesten Bands aus Manchester. Oasis, gesungen von ganz vielen Leuten zusammen. Und jetzt schaltet sich auch der Frontmann von Oasis, Liam Gallagher, selbst ein. Anke van der Weyer, was passiert bei dem?
Liam Gallagher, der spielt in Manchester ein Solokonzert, das erste ever in seiner Karriere, und zwar schon am nächsten Dienstag. Und er spendet sämtliche Einnahmen von diesem Konzert den Angehörigen der Opfer von diesem Anschlag. Liam Gallagher selber, der hat das Ganze mit so britischem Understatement kommentiert. Der Tageszeitung Manchester Evening News hat Liam Gallagher gesagt, Zitat, das Konzert hätte sowieso stattgefunden und wir müssen alle tun, was wir können. Außerdem hat er noch gesagt, es sei die Pflicht von Musikern wie ihm, den Menschen eine schöne Zeit zu bereiten. Und auch der andere Gallagher-Bruder Noel, der hat angekündigt, dass er Auftritte machen wird, und zwar in London, Glasgow und Dublin.
Den ersten Solo-Gig seiner Karriere wird Liam Gallagher für die Opfer des Bombenanschlags in Manchester spielen. Nächsten Dienstag gibt er ein Konzert und die kompletten Einnahmen werden gespendet. Danke, Anke. Hier ist Deutschlandfunk Nova, jetzt mit Lola Marsh und You're Mine.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr im Saarland und ihr in Schleswig-Holstein und ihr in NRW, ihr hattet ja gerade erst einen Stimmzettel in der Hand und ihr habt die Dinger dann so zweimal aufgeklappt, wie die Mitte des Playboys, um auch die volle Bandbreite der aufgestellten Parteien lesen zu können. Bei der Bundestagswahl im September wird das ganz ähnlich sein und es könnte sein, dass ihr dann auf eine neue Partei stoßt, die bei einigen sicher für Begeisterung und bei manchen eher für Verwunderung sorgen wird. Die Urbane heißt die Partei mit dem Zusatz eine Hip-Hop-Partei. Was es mit dieser neuen Partei auf sich hat und ob die wirklich ernst zu nehmen ist, hat unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert in Berlin hinterfragt.
Hip-Hop ist eine Kultur, die es immer wieder irgendwie geschafft hat, aus nichts etwas zu machen oder aus schlechten Situationen gewaltfreie Konfliktlösungen hervorzubringen. Warum das Ganze nicht mal auf eine gesellschaftlich relevante Ebene transferieren?
Sagt Fabian Blume, Generalsekretär von Die Urbane, abgekürzt DU. Fabian, der spricht wie ein Politikstudent, sieht aber aus wie ein Klischee-Rapper. Rotes Basecap zu roter Steppweste zu roten Turnschuhen. Goldkette mit dickem Greifvogelanhänger. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich nicht zu sehr an Äußerlichkeiten aufhängen sollte.
Es war gar nicht so die Schnapsidee von wegen, yo, lass jetzt mal im Bundestag rappen, sondern das war tatsächlich eine ernste Sache. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, lass uns das Ding jetzt durchziehen, so, lass eine Partei gründen.
Die Urbane versteht sich keineswegs als Protestpartei, auch wenn das viele erstmal denken. Aber das 31 Seiten umfassende Parteiprogramm klingt weder ironisch noch witzig. Aber ja, es werden Rap-Texte zitiert.
Weil ich track, siebe lande ich Hits statt in der Clubsmühle. Spiel lieber mit Worten statt Schach, wenn ich mich matt fühle.
Rund 100 Mitglieder hat die Urbane bis jetzt. Der harte Kern besteht aus Breakdancern, Choreografen, Musikern. Nein, kein Sido, Bushido, Prince P ist bislang Mitglied. Wollen sie vielleicht auch gar nicht, denn...
Natürlich ist es so, dass man nicht vergessen darf, dass viele Menschen im Hip-Hop das Ganze eben als nicht systemkonform ansehen. Deswegen war auch innerhalb der Szene so ein bisschen gespalten von wegen, ja, darf man das überhaupt? Darf man mit der Hip-Hop-Kultur in die angepasste Politik gehen? Aber das sehen wir nicht unbedingt so als Kriterium, weil wir sagen ja nicht, wir repräsentieren komplett Hip-Hop, sondern Hip-Hop ist einfach die Verankerung, die uns alle auch ein bisschen so verbindet.
Sie ist nicht meine Welt, in der aus Farbe und Herkunft zählt. Der Wahn von Überfremdung politisch und Wert erhält. Mit Ignoranz jeder Hand oder Franz ein Unterfell. Krach macht und hält sich selbst für den Fachmann hält.
Im Parteiprogramm gibt es neben Forderungen nach der Ehe für alle, nach mehr Kita-Plätzen, Lernen im eigenen Tempo oder kostenlosen Personennahverkehr für alle auch einen Punkt zur Dekolonialisierung des öffentlichen Lebens und Verkehrs.
Hä? Dekolonialisierung im Endeffekt ist eigentlich auch nur ein Ausdruck dafür, dass diese ganzen strukturellen, eingefahrenen Rassismen, die in dieser Gesellschaft vorherrschen, dass die verhindert werden. Das fängt damit an, dass es Racial Profiling gibt. Das gibt es nicht nur bei der Polizei. Das ist auch ein Fakt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man sich anguckt, wer wird zuerst kontrolliert. Wir möchten gern, dass eben all diese Kleinigkeiten, die ja dann das große Ganze bilden, dass wir diese vermeiden, verhindern und versuchen, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, dass sie nach und nach verschwinden.
Fabian und seine Mitstreiter sehen sich als Kosmopoliten, sind viel umhergereist, haben viel gesehen und mit den unterschiedlichsten Menschen zusammengearbeitet. Wollen sie im September ernsthaft in der Bundespolitik mitmischen, brauchen sie aus jedem Bundesland 2000 Unterschriften. In Berlin kein Problem, aber woanders überwiegt noch Skepsis.
Das liegt eindeutig an der Tatsache, dass in Deutschland Hip-Hop an sich natürlich einfach nie so richtig aus dem Jugendhaus rausgekommen ist. Das heißt, die Leute wissen nicht so richtig, etwas mit der Hip-Hop-Kultur anzufangen. Ich schätze mal, für 90% oder sogar mehr ist Hip-Hop nur Rap-Musik. Und wenn man sich Rap-Musik heutzutage anguckt, dann denkt man sich, wieso soll ich eine Partei wählen, die sowas tut.
Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis Louis Louis. Deine Frau zieht sich aus für eine Louis Louis Louis.
Nee, K1 wird nicht im Programm der Hip-Hop-Partei zitiert. Könnte er aber, theoretisch. Denn jeder soll hier schließlich partizipieren dürfen.
Aus der Hip-Hop-Kultur übernehmen wir Teilhabe von allen Perspektiven. Wir möchten gern jede Perspektive beleuchten, weil das ist das, was Hip-Hop ausmacht. Die anderen Parteien, die möchten immer ganz gerne eine Gesellschaft bilden und über eine Gesellschaft schreiben, die wir eigentlich längst sind.
So many years of depression make me vision the better living, type of place to raise kids in, opening eyes to the lies, history's told foul, but I'm as wise as the old owl, plus the gold child, seeing things like I was controlling, click rolling.
Ganz am Ende des Parteiprogramms kommt der Punkt, den man bei einer Hip-Hop-Partei ganz am Anfang vermutet hätte. Aber Achtung, auch wieder nur so ein Klischee.
Wir haben das Programm geschrieben und dann war es eigentlich so gut wie fertig und dann saßen wir in der Runde und irgendwer meinte, sag mal, haben wir eigentlich den Punkt Legalisierung von Cannabis drin? Und alle guckten sich an, oh nee, haben wir gar nicht. Ja, muss mit rein. Aber völlig unabhängig von Hip-Hop, wir sind einfach grundsätzlich gegen die Kriminalisierung von Konsum von Drogen, weil das einfach das Individuum selbst etwas angeht. Ich finde persönlich, dass einfach der Konsum von Rauschmitteln reglementiert sein muss, aber nicht kriminalisiert werden darf.
Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, vorgestellt von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert in Berlin. Dankeschön. Und habe ich das gerade richtig gehört? K1 mit einem Cover von Brother Louis von Modern Talking?
Manche sind halt von X-Fies.
Ich fand das gar nicht schlecht in den 90ern, Modern Talking, als sie dieses Revival hatten und noch einen neuen Beat drunter. Ich merke schon deine Augen.
Ach, du würdest dich mit meiner Mutter diesbezüglich ganz hervorragend verstehen.
Komm! Es ist Trash, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und die Woche hat auch Spaß gemacht. Das war die Redaktionskonferenz für diese Woche.
Yay, morgen Badesee.
Anke van der Weyhe sagt Tschüss und mein Name ist Ralf Günther. Bis dahin, bye bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.